Abend gemacht haben. Wir haben so eine Art Studium angefangen. Wir haben mit, wer ist der Mensch, wer ist Gott? Und natürlich, jetzt wollen wir weitergehen mit Schöpfung, mit die Schöpfung oder Kreation und so weiter. Warum so viel Bibellehre, warum Studien, warum viele Bibelverse? Die haben mir die zwei Bibelverse rausgesucht vom Hosea 4,6. Mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Und der zweite Bibelvers, Matthäus 22, Vers 29, Jesus erwiderte: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Also die meisten von euch sind in Familien, christlichen Familien aufgewachsen und ihr habt die Kraft Gottes erlebt, ihr habt gesehen, dass eure Eltern gebetet haben und dass Gott geantwortet hat. Ihr habt Zeichen und Wunder gesehen, ihr habt das übernatürliche Gottes Eingreifen in eurem Leben gesehen. Manche von euch haben selbst Wunder erlebt und ihr habt die Kraft Gottes kennengelernt. Ihr wisst, da im Himmel ist ein Papa und wenn ich ehrlich komme und ich in Not bin oder irgendwas von ihm brauche, ich bete zu ihm und der antwortet meinen Gebeten. So, Schöpfung. Also im 1. Mose 1,1 steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es gibt manche, die darin sehen, die Dreieinigkeit der Dreieinigkeiten. Also ich glaube, ich habe mich da vertan, auf jeden Fall. Ich mache ja Fehler. Und im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir haben am Anfang die Zeit, wir haben Gott, der, also Elohim, das ist ein Name Gottes, was eigentlich im Plural steht. Also da deutet die Schrift schon auf die Dreieinigkeit Gottes im ersten Bibelvers. Und wir haben die Gottesdreieinigkeit, dann haben wir die Himmel und das ist Raum und Erde, Materie. Also dann die Zeit, an ihrer Seite ist wieder so eine Art Dreieinigkeit, weil Gott, wenn Gott irgendwas macht, da widerspiegelt sich, da spiegelt sich wieder sein Charakter. Wenn ihr irgendwie ein Kunstwerk baut, dann tut ihr so viel Herz rein und das, ihr gebt was aus eurem Charakter, aus eurem Persönlichkeit da in diesem Kunstwerk. Und das war auch, und das ist immer bei Gott so. Und da widerspiegelt seine Dreieinigkeit in alles, was er macht. Zum Beispiel Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Zeit, Raum, Länge, Höhe, Breite, Materie, Fest, Flüssig, Gas. Also das ist einfach so nebenbei gut zu wissen. Gott macht irgendwas und dann sieht man in jede Sache seine Dreieinigkeit, seinen Charakter und so weiter. So, was mir aufgefallen ist bei diesem Bibelvers, Bereshit bara Elohim et Hashmaim ve et Haaretz. Und es gibt diesen Verb bara, was sehr, sehr interessant ist. Und es wird nur benutzt in der Bibel, da wo Gott irgendwas Außergewöhnliches macht, was es noch nie gab. Also wenn Gott ein Stück Ton nimmt oder Staub der Erde nimmt und macht Adam, das ist nicht bara, weil der nimmt irgendwas, was schon vorhanden ist und formt es. Oder der macht es einfach, der modelliert. Aber wenn in der Heiligen Schrift bara steht, das ist Schaffen aus nichts oder wie man so schön sagt, ex nihilo, aus nichts, hat man irgendwas gemacht, was vorher nicht gab. Also keine Sachen, die man so rummodelliert, sondern es ist halt Gott, der kann das und aus nichts macht er was. Genau. Ich habe mir überlegt, dann die ganzen Bibelverse zu nehmen, aber dann dachte ich, dann wird es wieder sehr lang. Und letztes Mal habe ich euch, also manche von euch habe ich ein bisschen überfordert mit den vielen Bibelversen und so. Und dann dachte ich, okay, Medien sind gut, jeder steht auf Medien. Und dann habe ich mir erlaubt, zwei kleine Okay, das solltet ihr nicht sehen. Ja, aber ich arbeite dran mit der Technik, also ich kenne mich echt nicht so gut aus. Und da habe ich mir erlaubt, zwei kleine Filmchen euch zu zeigen und erst die Schöpfung, so Bibelvers für Bibelvers. Das ist nicht so monoton für euch ist.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach:
Es werde Licht.
Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach:
Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern.
Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach:
Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe.
Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach:
Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringen, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Samen ist.
Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach:
Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde.
Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten, und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach:
Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels.
Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach:
Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.
Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach:
Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art.
Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach:
Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
Und Gott sprach:
Sehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben.
Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht.
So, dann kann man nur staunen. Alles, was Gott gemacht hat, war, und siehe, es war alles sehr gut. Also sehr faszinierende Bilder. Ihr lacht. Und anschließend kam eben dieses Gebot, und Gott hat den Menschen gesagt: Ihr sollt nur Gott anbeten und weder Tiere noch irgendwelche Fische noch irgendwelche Kreaturen, weil wir von Natur aus tendieren, statt Gott anzubeten, irgendwas aus der Natur. Wir machen uns irgendwelche Götzen, manchmal Menschen, oder wir machen uns Bilder, die wir anbeten, statt den wahren Gott anzubeten. Was ich euch so noch zeigen möchte und was ich ganz sehr auf dem Herzen habe, ist eine Tatsache und auch sehr wissenschaftlich und sehr gut begründet, und zwar, dass das Universum eigentlich eine sehr geordnete Sache ist, dass Gott, war ich das? Ja, das stimmt. Ach, sorry. Fahne halt. Nee, ich glaube. Ja, jetzt ist es soweit. Okay, die Sache ist, dahinter ist, dass das Universum sehr geordnet ist, und es gibt das sogenannte Feintuning oder die feine Abstimmung des Universums. Und wir glauben, naja, da draußen sind ein paar Planeten und Sterne, und ja, es sind irgendwie alle per Zufall da, und wir hatten gerade so Glück, dass auf der Erde es Leben gibt. Und ja, also wenn wir die Laufbahn der Planeten nehmen und wir schauen uns die Planeten Merkur und Venus, da herrschen sehr, sehr hohe Temperaturen. Und es ist so heiß, dass kein grünes Blatt da überleben würde, dass es kein Wasser gibt, alles verdampft. Außerdem, die drehen sich, dadurch, dass sie sehr nah an der Sonne sind, die drehen sich sehr schnell und die Tage auf Merkur und Venus sehr kurz sind. Auf der Erde ist es gerade so, dass die Erde in dem richtigen Abstand zur Sonne steht und dass die Erdumdrehung um die eigene Achse genauso gut abgestimmt ist, dass die Sonneneinstrahlung genug, gerade so genug Zeit hat, um die Erdoberfläche an der richtigen Temperatur zu erhitzen. Würde sich die Erde schneller drehen, da werden die Tage zu kurz und zu kalt und da würden auch unheimlich starke Winde auf der Erde herrschen, sodass kein Baum oder irgendwas Höheres wachsen kann. Außerdem, wir haben gerade so Glück, ich sage mal so in Ausführungszeichen, dass der Mond die Erde abbremst. Also der Mond, der wirkt so wie ein Bremsklotz auf einem Rad. Und das erlaubt der Erde, dass es sich nicht selber dreht. Dann gibt es auch den Jupiter, der ist so groß und der hat so eine starke Anziehungskraft, dass wenn irgendwelche größere Himmelskörper irgendwie Richtung Erde fliegen würden, werden eigentlich, die kommen nicht mehr zur Erde an, sondern die werden vom Jupiter angezogen durch die starke Anziehungskraft. Und so weiter und so weiter. Also man hat so festgestellt, dass es ungefähr in das ganze Universum so 800 Konstanten und 800 Sachen gleichzeitig stimmen müssen, damit das Leben auf der Erde möglich ist. Und ich habe euch noch ein Video vorbereitet, diesmal ein bisschen länger. Und ich hoffe, dass ihr einige Sachen mitnehmen könnt aus diesen Videos. Okay.
Von Galaxien und Sternen bis auf die Ebene der Atome und subatomaren Teilchen wird die Struktur unseres Universums von diesen Zahlen bestimmt. Das sind die fundamentalen Konstanten und Größen des Universums. Naturwissenschaftler sind zu einer bahnbrechenden Erkenntnis gelangt, dass jede dieser Zahlen sehr genau, ja bis zu einem erstaunlich präzisen Wert abgestimmt ist. Einem Wert, der in einem außerordentlich engen, lebensfreundlichen Bereich fällt. Wenn eine dieser Größen auch nur um Haaresbreite verändert würde, könnte es nirgendwo physisches, interaktives Leben irgendeiner Art geben. Es gäbe keine Sterne, kein Leben, keine Planeten, keine Chemie. Nehmen wir beispielsweise die Gravitation. Sie wird von der Gravitationskonstante bestimmt. Wenn diese auch nur um einen Teil von 10 hoch 60 abweichen würde, dann würde niemand von uns existieren. Um zu verstehen, wie eng dieser lebensfreundliche Bereich ist, stellen Sie sich ein Ziffernblatt mit 10 hoch 60 Unterteilungen vor. Um zu erfassen, wie viele kleine Punkte das auf dem Ziffernblatt ergibt, vergleichen Sie es mit der Menge an Zellen, die es in Ihrem Körper gibt, oder der Menge an Sekunden, die seit Beginn der Zeit vergangen sind. Wenn die Gravitationskonstante auch nur um eine dieser winzigen kleinen Unterteilungen abweichen würde, hätte sich das Universum entweder so schnell ausgedehnt und ausgedünnt, dass sich keine Sterne bilden könnten und kein Leben existieren könnte, oder es wäre in sich zusammengesunken, mit dem gleichen Ergebnis. Keine Sterne, keine Planeten, kein Leben. Oder nehmen wir die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums. Diese hängt maßgeblich von der kosmologischen Konstante ab. Eine Wertabweichung von nur einem Teil von 10 hoch 120 würde dazu führen, dass sich das Universum zu schnell oder zu langsam ausdehnt. In beiden Fällen würde das Universum kein Leben zulassen. Oder ein weiteres Beispiel für Feinabstimmung. Wenn die Masse und Energie des frühen Universums nicht gleichmäßig und bis auf einen Teil von 10 hoch 10 hoch 123 genau verteilt wäre, gäbe es im Universum kein Leben irgendeiner Art. Fest steht, unser Universum lässt physisches, interaktives Leben nur deshalb zu, weil diese und viele weitere Größen unabhängig voneinander und genauestens auf Messerschneide ausbalanciert sind. Wohin die Physiker auch blicken, sehen sie Beispiele für Feinabstimmung. Es ist bemerkenswert, dass die Werte dieser Zahlen in hohem Maße fein abgestimmt zu sein scheinen, um die Entwicklung von Leben zu ermöglichen. Wenn irgendjemand behauptet, von den besonderen Eigenschaften des Universums nicht überrascht zu sein, verdrängt er schlichtweg die Realität. Diese besonderen Eigenschaften sind überraschend und unwahrscheinlich. Was ist die beste Erklärung für dieses erstaunliche Phänomen? Es gibt drei echte Optionen. Die Feinabstimmung des Universums ist entweder auf physikalische Notwendigkeit, Zufall oder Design zurückzuführen. Welche dieser drei Optionen ist die plausibelste? Laut dieser Alternative muss das Universum Leben ermöglichen. Die genauen Werte der Konstanten und Größen könnten gar nicht anders sein. Doch ist dies plausibel? Ist ein Universum, das kein Leben zulässt, unmöglich? Keineswegs. Es ist nicht nur möglich, es ist weitaus wahrscheinlicher als ein Universum, das Leben zulässt. Die Konstanten und Größen werden nicht von den Naturgesetzen bestimmt. Es gibt keinen Grund oder Beweis, der nahelegt, dass sich die Feinabstimmung aus physikalischer Notwendigkeit ereignet hat. Und durch Zufall? Hatten wir nicht vielleicht einfach sehr, 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 sehr viel Glück? Nein. Die hier beteiligten Wahrscheinlichkeiten sind so astronomisch gering, dass auch der Zufall als Erklärung der Feinabstimmung nicht in Frage kommt. Beim Versuch, diese Option am Leben zu erhalten, sind einige über die empirische Naturwissenschaft hinausgegangen und setzten auf eine spekulativere Herangehensweise, genannt Multiversum. Sie stellen sich einen Universumsgenerator vor, der eine solch enorme Menge an Universen ausspuckt, dass dabei früher oder später auch Universen entstehen, die Leben ermöglichen. Allerdings gibt es keinerlei naturwissenschaftliche Indizien für die Existenz dieses Multiversums. Man kann das Multiversum weder entdecken noch beobachten, noch messen, geschweige denn beweisen. Zudem bräuchte es für den Universumsgenerator selbst ein enorm hohes Maß an Feinabstimmung. Außerdem sind kleine geordnete Bereiche wahrscheinlicher als große. Das wahrscheinlichste beobachtbare Universum wäre also ein kleines Universum, das von einem einzigen, simplen Beobachter bewohnt wird. Was wir tatsächlich beobachten, sollten wir aber am wenigsten erwarten. Ein riesiges, spektakulär komplexes, höchst geordnetes Universum, das von Milliarden anderer Beobachter bewohnt wird. Selbst wenn das Multiversum also existieren würde, worüber man sich alles andere als einig ist, würde es in keiner Weise die Feinabstimmung erklären. Aufgrund der Unplausibilität der physikalischen Notwendigkeit und des Zufalls liegt es auf der Hand, dass die beste Erklärung für die Feinabstimmung des Universums die ist, dass es so designt wurde. Eine naheliegende Interpretation dieser Fakten ergibt, dass ein Superintellekt mit der Physik gespielt hat und dass es in der Natur keine blinden Kräfte gibt, die der Rede wert wären. Die Zahlen, die man von den Fakten ableitet, erscheinen mir so überwältigend, dass man diese Schlussfolgerung praktisch nicht anzweifeln kann. Für mich gibt es überzeugende Belege, dass sich da im Hintergrund etwas abspielt. Es scheint, als hätte jemand die Größen der Natur bei der Erschaffung des Universums fein abgestimmt. Der Eindruck, dass Design im Spiel war, ist überwältigend. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund.
So, ich hoffe, ihr konntet was Kleines mitnehmen oder das Ganze. Ich glaube, dass es wichtig ist für euch in der Schule oder wenn ihr auch mit anderen, die die Existenz Gottes irgendwie auf wissenschaftliche Weise bestreiten wollen, dann kann man mit echt guten Argumenten entgegenkommen. Und wie ihr gemerkt habt, die ganzen Wissenschaftler, das waren Atheisten und alle haben gesagt, Mensch, es ist sowas von geordnet und das darf kein Zufall sein, das muss irgendeine Intelligenz dahinter stecken. die wollen es halt nur nicht nennen, ey, es ist Gott, basta, fertig. So, dann wollen wir weiter zum nächsten Blatt gehen. Genau. Also, warum sollte Gott das Universum erschaffen? Also, das ist mal so eine Frage. Erstens, Gott ist kreativ. Also, er als dreieiniger Gott, der hat die Allmacht, der hat die Weisheit, der hat echt die Power, Sachen zu machen, wo wir einfach nur staunen können. Nochmal Psalm 19, Vers 1. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Händewerk. B, um uns zu erschaffen und mit uns Gemeinschaft zu haben. C, die Menschen sollen über die Erde und Tierwelt mit Verantwortung herrschen. 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Ja, also ich finde es manchmal, dass wir zu krass mit den Mitteln umgehen und auch mit der Erde und unserer Umwelt umgehen, dass wir manchmal Tiere verachten, dass wir einfach unsere Umwelt kaputt machen und irgendwann mal tragen wir auch die Konsequenzen drüber. Gott hat gesagt, ihr dürft sie nehmen, ihr dürft sie benutzen, aber mit Verantwortung. Benutzt eure Gehirne dabei, macht nicht alles kaputt. Im Endeffekt, ihr macht euer Zuhause kaputt. Genau. Jetzt ist die Frage, wenn das Universum einen Anfang hatte, wenn die Natur einen Anfang hat, ne? Also wer das letzte Mal da war, man hat auch mitbekommen, dass das Universum expandiert, dass es einen Start gab und dass das Universum auch abkühlt und wir ahnen irgendwie so und auch die Wissenschaftler, die sagen irgendwann mal, naja, es wird so weit ausdehnen, dass es mal ein Ende hat oder dass irgendwie eine Katastrophe passiert. Und ich habe nach einer Antwort in Gottes Wort gesucht und ich habe diese Antwort in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Da werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles derart aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottseligkeit, dadurch, dass ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel in Glut sich auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr solches erwartet, so befleißigt euch, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm im Frieden erfunden werdet. Also, was ich so mindblowing, also richtig krass fand, dass Petrus, der ein Fischer war, na, der hat irgendwie von Gott bekommen, diese Offenbarung, dass die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente vor Hitze sich auflösen. Also, wenn man es ins heutige Deutsch übersetzen würde, dann würde man sagen, es wird eine Kernschmelze oder irgendeine physische Reaktion geben, wo irgendwie die Protonen und die Neutronen durcheinander fliegen, alles, was sie zusammenhält, wird nicht mehr da sein, genau, und da wird sozusagen eine Kernschmelze, so eine Art Super-GAU geben. Ne? Und wenn man bis jetzt darüber gelacht hat, jetzt wird man nicht mehr so richtig lachen, weil alles, was um uns herum ist, ist eigentlich eine Erscheinungsform der Energie. Und in jedem Ding, was sichtbar ist, was fest ist, sind ein Haufen Atome, die zusammenhalten und eine bestimmte Form von einem Gegenstand. Aber es wird der Tag kommen, wenn Gott sagt, okay, die Zeit ist um, die Zeit ist vorbei und alles fliegt umeinander und alles zerschmelzt und alles wird krachen. Ne? So eine Art kosmische Katastrophe. Und die Lehre dabei ist, dass die Zeit für das Universum und für unsere Erde beschränkt ist. Und jetzt ist die Frage, ja, was beabsichtigt, warum hat Gott das Universum gemacht, warum hat Gott eine begrenzte Zeit gemacht? Und ich habe nach der nächsten Antwort gesucht. Und zwar, wann wird das Ende kommen? Also erstens, die Erde ist gemacht worden, damit wir hier existieren können und dass Gott sozusagen nach seinen Kindern sucht, nach Menschen, die ihn suchen, nach Menschen, die mit ihm eine Gemeinschaft haben wollen, nach Menschen, die durch den Heiligen Geist erneuert werden und nach Menschen, mit denen er die Ewigkeit verbringen wird. Jesus gibt uns eine ganz klare Botschaft über die Zeit, wenn das Ende aller Dinge kommen wird, und zwar Matthäus 24, Vers 11. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis allen Völkern, und dann wird das Ende kommen. Der Punkt ist, also ich weiß nicht, ob ihr die Organisation Wycliffe kennt, da gibt es, die bilden Missionare auf, die zu allen Völkern, zu allen, sagen wir mal so, Leute, die von der sogenannten Zivilisation abgelegt wohnen. Und abgelegen worden, danke vielmals. Und die übersetzen die Bibel in deren Sprache, weil die haben diesen klaren Auftrag von Gott. Wir wollen das Wort Gottes allen Völkern, allen Stämmen der Welt, der Erde weitergeben und in deren Sprache übersetzen. Und ich sage mal so, wenn jedes Stamm und jedes Volk erreicht wird mit dem Evangelium, dann ist nach diesem Bibelwort, was Jesus uns offenbart, dann ist das Ende nicht mehr weit entfernt. So, Römer Kapitel 8, 19. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Und wenn man den Zusammenhang liest, die Schöpfung, die leidet darunter. Viele Sachen gehen kaputt, es gibt so viel Leid, so viel Not auch in der Tierwelt und so weiter. Und in dieser Zeitspanne, was Gott auf der Erde uns gesetzt hat, der will seine Kinder hier formen, seine Kinder hier finden. Und sozusagen die Erde ist eine Art Schule und es ist eine Art Vorbereitungszeit für seine Kinder. Und es gibt leider auch sehr viele Menschen, die von Jesus und Gott nichts wissen wollen. Und Gott wird das respektieren, ist auch kein Problem. Aber die Erde wird so lange geben, bis die Zahl der Kinder Gottes vollbracht ist und bis die Kinder Gottes offenbar werden. Und das wird dann das Ende der Geschichte, das Ende dieser Kreation, das Ende dieser Schöpfung. Wir haben aber auch dieses Versprechen Gottes, Gott hat uns versprochen, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Und das steht in Offenbarung 21,1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Also wie gesagt, diese Schöpfung in dieser Form wird ein Ende haben. und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigen von Gott, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So, 1. Mose fängt, Gott schuf Himmel und Erde. Am Ende der Bibel sagt Gott, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird. Und das für die Kinder Gottes, die in dieser Schöpfung Gott gesucht haben, durch den Heiligen Geist erneuert sind und die zu Kinder Gottes geworden sind. So, also ich habe ein paar Schlussfolgerungen, ein paar Konklusionen gezogen aus der ganzen Sache. Eins, gehe gut mit Gottes Schöpfung um. Also ich kann mich erinnern, also wir schmeißen viel zu viel Lebensmittel weg, genau, isst immer alles auf, schmeiß kein unnötig Essen weg, weil, ich sag mal so, für die Salami, die du auf deine Wurst drauf getan hast, okay, die, ja, sorry, ist gut, dass ihr lacht, okay, nochmal, okay, für die Wurst, die du auf deine Semmel legst, musste ein Tier sterben. Also das ein Leben musste von einem Tier beendet werden, damit du genug zu essen hast. Oder ich meine überhaupt so mit Lebensmitteln und Wälder, Umwelt überhaupt, muss man echt gut umgehen, weil Gott es für uns gemacht hat und Gott hat unsere Umwelt gemacht, nicht, dass wir sie mit Füßen treten, sondern dass wir echt sie gut verwalten. Okay, falls du noch kein Kind Gottes Kind bist, kehre um zu Gott und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes wirst du ein Kind Gottes werden. Also ist ganz wichtig. Es ist noch die erste Schöpfung. Es gibt noch die Chance, dass Menschen zu Gott umkehren. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, aber ich gebe dir einen echt gut gemeinten Rat, um auf der neuen Erde und auf dem neuen Himmel mit Gott Gemeinschaft zu haben, musst du zu Gott umkehren. Und das ist echt ganz wichtig. Und dass du vom Heiligen Geist erneuert bist und dass du mit Gott Gemeinschaft haben kannst für alle Zeiten. So, 3. Beschleunige den Tag des Herrn, indem du das Evangelium verkündigst. Also, Petrus sagt uns, dass wir den Tag des Herrn beschleunigen können, indem wir das Evangelium weiter verkündigen, indem wir tadellos in dieser Welt leben und dass die Auserwählten Gottes zu Gott finden und dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ja.
Ganz kurz ein kleines Zeugnis als Ermutigung für euch. Mir fällt es eigentlich auch immer schwer und da habe ich mir gedacht, ich nehme zurzeit einen zum Arbeiten immer mit. Der ist jetzt das erste Lehrjahr gekommen und ich habe mir gedacht, ja, den kannst du ja irgendwas erzählen oder einfach sagen, dass du Christ bist und so weiter. Und von mir aus hätte ich einfach nicht gesagt, hey, ich bin Christ und so weiter. Aber ich habe einfach... weiß nicht, letzte Woche waren ziemlich viele Besprechungen, ich hatte halt meine Bibel im Auto drin und dann habe ich sie einfach vorne drin liegen lassen und habe gedacht, ja, vielleicht würde er was sagen und so weiter. Und nachher hat es ins Auto reingekommen, eine Bibel. Und ich so, ja, eine Bibel, das ist richtig cool. Bist du Christ oder so? Und ich so, ja. Und dann hat sich halt ein richtig gutes Gespräch entwickelt und ich weiß nicht, beim Jo habe ich es mal gesehen, du hast hinten auf der Handyhülle einen coolen Vers drauf, ja, dass ihr einfach nicht auf die Leute also zugehen, ist immer gut, aber wenn es euch da schwerfällt, einfach irgendwas machen, dass die Leute mit euch sprechen. Ja, genau.
Okay, vielen Dank, ja. Genau. Und Nummer 4, sei allzeit bereit. Das ist etwas, was hier von den Rangers kommt und es kommt nicht einfach von ungefähr, das ist ein echt gut durchdachte Sache, sei allezeit bereit. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Also völlig unerwartet. Irgendwann mal ist Schluss mit der Geschichte der Menschheit. Gott hat seine Kinder offenbart. Die Menschen, die für Gott bestimmt werden, werden sich zeigen und werden seine Nähe suchen, werden gläubig und werden in eine Gemeinschaft mit Gott treten. So viel zum Thema Schöpfung. Eigentlich, ich habe mir auch gedacht, die Sache mit der Evolution genauer anzuschauen, ist mir richtig sehr lang geworden, aber ich hoffe, dass ihr Interesse habt, irgendwann mal das Thema Evolution euch besser anzuschauen. Evolution ist einfach eine Lüge, stimmt überhaupt nicht. Wir sind von einem Gott erschaffen worden, der sehr intelligent ist, der braucht nicht Millionen von Jahren, um uns irgendwie durch verschiedene Stadien durchzuziehen. Der probiert es immer wieder, einen Mensch draußen zu machen, aber er schafft es einfach nicht, sondern spontan, kabum, der Mensch ist da. Aber wie gesagt, es ist ein Riesenthema. Und wenn ihr Interesse habt, ich habe echt viele Bücher zu Hause. Ich kann euch auch so privat manche Bücher ausleihen, wo ihr euren Lehrern oder Schulkameraden richtig gute Fragen stellen könnt. Weil viele glauben, hey, wenn die Evolution stimmt und wir kommen vom Affen und so und alles per Zufall, dann muss Gott nicht geben, da brauchen wir keine Rechenschaft geben von niemandem. Und da können leben, wie wir wollen. Aber das stimmt einfach nicht. Also, falls ihr euch an die Feinabstimmung des Universums noch erinnern könnt oder manche Sachen mitgenommen habt, hey, es ist kein Zufall. Da steckt ein Schöpfer dahinten und hat alles wunderbar gemacht. Und er hat dich einfach lieb. Die Sterne sagen dir nicht, dass Gott dich lieb hat, die sind da, um zu bezeugen, wie groß Gott ist. Aber die Heilige Schrift, die Offenbarung, die spezielle Offenbarung Gottes sagt, Gott hat dich lieb. Und dafür ist auch Jesus auf der Erde gekommen, um diese Liebe dir zu beweisen. So, also vielen Dank für eure Geduld. Ich habe euch wieder, was habe ich angestellt? Egal. Ist sowieso zu Ende. Ja, ich danke für eure Geduld. Ich weiß, es ist ein bisschen trocken, aber bald ist es vorbei mit diesen, sagen wir mal so, sachlichen Sachen. Und dann legen wir los mit Erlösung und dann mit allen Sachen. Weil das Hauptthema von der Bibel ist die Erlösung und die Heiligung. Ja, und die guten Gedanken, die Gott über dich und über mich hat. Und da können wir echt richtig viel drüber diskutieren und reden. Ja, falls jemand irgendwelche Fragen hat oder habe ich vielleicht an manchen von euch habe ich die Aufmerksamkeit erweckt, was Feintuning angeht, Universum, Evolution oder hin und her. Also wir können uns ruhig unterhalten und ja, ich hoffe, dass ihr irgendwann mal euer Glaube so gut kennt, das, was ihr glaubt, so gut kennt, dass ihr es auch vor anderen verteidigen könnt. Weil ich weiß, ihr steht manchmal vor diesen Herausforderungen, dass manche euren Glauben durch den Dreck ziehen und euch auslachen. Aber ich glaube, dass solche Abende ein bisschen dabei helfen können, euer Glauben besser zu begründen. Okay, vielen Dank. Wenn ihr noch Lust habt auf Lobpreis oder Spiele oder so, ihr dürft, genau, wir machen ruhig weiter. Okay, vielen Dank.